ARD.
Hallo, Charlotte Grieser hier. Heute gibt's was Besonderes. Wir haben eine Science Slammerin zu Gast. Manche von euch kennen vielleicht unsere erste Staffel Fucked Up Meets Science Slam. Die lief im Juni, kann man auch immer noch nachhören im Feed. Und da hatten wir in 4 Folgen 4 Science Slammies zu Gast. Ihr habt abgestimmt und gewonnen hat damals Felix mit seiner leuchtenden Hefe. Wenn ihr jetzt sagt, hab ich nicht mitbekommen, hab ich vergessen oder ihr seid neu hier bei uns. Bei einem normalen Science Slam, da stellen sich WissenschaftlerInnen auf eine Bühne und erzählen in maximal 10 Minuten was über ihre eigene Forschung. Anschaulich erklärt, es darf auch gerne lustig sein. Und dann vergibt das Publikum Punkte, wie gut sie den Vortrag fanden. Wer die meisten Punkte hat, Überraschung, gewinnt am Ende. Da haben wir uns gedacht, das passt doch perfekt zu Fucked Up. Und deswegen gibt es jetzt zum zweiten Mal in eurem Feed 4 Folgen Fucked Up meets Science Slam. In jeder Folge ist eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler zu Gast und slammt für euch, plus echte Fucked Up-Fragen dazu natürlich. Ihr dürft hinterher abstimmen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Mehr dazu verrate ich am Ende der Folge. Heute habe ich Katharina Lüth zu Gast, Schlaf- und Traumforscherin. Hallo Katharina.
Hi, danke für die Einladung.
Du bist Kognitionswissenschaftlerin und spezialisiert auf Schlaf und Traum. Wie kommt man denn da drauf?
Also beim kognitionswissenschaftlichen Studium geht es halt ums Gehirn und alle möglichen Perspektiven. Und was mich einfach am meisten fasziniert hat irgendwann ist, was passiert im Schlaf, ein Drittel unseres Lebens. Darüber haben wir nicht so viel geredet an der Uni. Also und ich finde Träume einfach ultra witzig. Ich mag meine eigenen Träume, ich finde meine eigenen Träume amüsant und habe mir die Frage gestellt, warum macht unser Gehirn das? Was ist da los? Warum ist das so? Und dann irgendwann die Frage, wie kann ich damit Menschen helfen?
Und du hast auch schon als Studentin im Schlaflabor gearbeitet?
Genau, wir haben seit 15 Jahren circa hier in Osnabrück an der Uni ein studentisches Schlaflabor von Studis geleitet, ganz ohne Verpflichtung, ohne Credits, einfach quasi so ein bisschen in der Freizeit gegründet, aber dann auch wissenschaftlich weiterentwickelt. Wir haben ein Schlaflabor und haben eine studentische Initiative, die eben sich zu verschiedenen Themen austauscht, Forschung macht, gemeinsam auf Konferenzen fährt, gemeinsam in den Klartraumurlaub fährt, solche Dinge macht, die das Nette und Lustige mit dem Wissenschaftlichen verbinden. Und dann kommt dabei eine ganz schöne, genau, eine schöne Gruppe an Menschen bei raus und gute Forschung. Und das hat mir auf jeden Fall den Weg in die Wissenschaft erleichtert, so eine Truppe zu haben, die gemeinsam so mit lustige Sachen unternimmt.
Geil. Ich habe gerade noch gedacht, als du sagtest, ja, privat gegründet, dachte ich so, okay, ist das jetzt für Übernachtungspartys oder so? Klartraumurlaub. Also über Klarträume möchte ich nachher auf jeden Fall noch was von dir wissen. Aber wir gehen erstmal so Richtung deines Slam-Themas und dann bist du ja quasi im Laufe deines Studiums auch an dein Forschungsgebiet gekommen, nämlich nicht die Träume, wo man entspannt auf der Blumenwiese liegt.
Genau, weil da brauche ich ja gesellschaftlich nichts verändern bei den Leuten, die in ihren Träumen ganz entspannt sind und keine Probleme haben, sondern um irgendwie ja, was zu verändern, irgendwie Impact zu haben, habe ich mir dann fürs Berufliche die Träume ausgesucht, wo Menschen Hilfe brauchen. Und das sind halt Albträume.
Also wie viele Menschen haben denn regelmäßig Albträume? Ab und zu kennen das ja alle.
Genau, ab und zu hat fast jeder Mensch irgendwie mal einen Albtraum, ist auch kein Problem. 5% der Menschen haben es aber so heftig, also entweder so oft oder so heftig, dass die drunter leiden. Und das ist quasi das Kriterium dann für auch eine Albtraumstörung oder für eine behandlungsbedürftige Situation.
Okay, und dazu forschst du, was man gegen Albträume machen kann. Und darum geht es auch in deinem Science Slam.
Richtig.
Du bist jetzt gleich dran. Du hast, wie auch auf der Bühne, 10 Minuten. Und ich habe hier so eine hübsche Tröte dabei. Das heißt, wenn du dieses Geräusch hörst, dann sind die 10 Minuten rum. Und dann darfst du natürlich deinen Satz noch zu Ende sprechen und kommst dann aber langsam zum Ende. Hast du noch Fragen?
Nee, danke.
Dann zähle ich dich ein. 3, 2, 1, Slam.
Boah, ich hatte letztens einen heftigen Albtraum. Das war richtig schlimm. Ich war draußen im Park und sehe einen Hund, einen richtig großen, richtig fiesen, gruseligen Hund, so mit so einem sabbernden Maul und so spitzen Zähnen, so einen richtig schlimmen Hund. Und in meinem Traum, ich bin weggerannt und der Hund ist hinter mir hergerannt. Also ich hatte richtig doll Angst, dass er mich beißt. Und ich dachte, okay, gleich ist es vorbei. Gleich kommt der Moment, in dem ich einfach sterbe. Und in dem Moment, wo es am schlimmsten wurde, bin ich aufgewacht. Ich liege also in meinem Bett, nass geschwitzt vor Angst. Und ich habe Herzklopfen von dem Albtraum. Aber ich merke relativ schnell, okay, alles ist in Ordnung. Es ist kein Hund da. Der Albtraum ist vorbei. So, die meisten von den Zuhörenden kennen das wahrscheinlich. Das ist auch völlig normal, ab und zu mal so einen Albtraum zu haben. Aber stellt euch vor, das würde ständig passieren. Das wäre einfach richtig furchtbar und richtig richtig Stress pur. Für manche Menschen ist das leider Realität. Also manche Menschen haben so oft Albträume oder so heftig, dass das zu einem echten Problem wird. 5% der Menschen leiden unter ihren Albträumen und dafür gibt es dann sogar eine Diagnose, Albtraumstörung. Wir wissen aus der Forschung, dass Albträume und andere Erkrankungen sich gegenseitig verstärken. Albträume machen zum Beispiel tagsüber müde und erschöpft. Es gibt auch Menschen, die haben Angst, wieder ins Bett zu gehen, aus Angst, dass das nächste Horrorszenario schon auf mich wartet und entwickeln dann eine Schlafstörung. Albträume können aber auch psychisch erschöpfen und Suizidgedanken, Depressionen verstärken. Und da auch Schlafstörungen und Depressionen sich gegenseitig verstärken, haben wir einen Teufelskreis. Aber warum fühlt sich das so real an? Warum sind Albträume so, fühlen sich so echt an? In dem Moment, in dem ich von dem Hund und der Verfolgung träume, passiert in meinem Gehirn genau das Gleiche, wie das, was passiert, wenn ich im Wachleben vor einem Hund wegrenne. Das passiert nicht so oft zum Glück. Und ich habe auch im echten Leben ein kleines bisschen Angst vor Hunden. Deswegen in meinem Gehirn passiert also dann, wenn ich davon träume, Angst, ein Fluchtimpuls und ein bestimmtes Bewegungsmuster. Also wenn ihr im Traum eine Bewegung macht, sagen wir Fußball spielen, dann passiert in eurem Gehirn genau das Gleiche wie im Wachleben, wenn ihr diese Bewegung macht. Nur, dass unser Körper die Bewegung nicht ausführt. Das ist auch gut für die Mitmenschen im Bett, genau, weil das Gleiche passiert wie im Wachleben. Deswegen fühlen sich Träume so real an. Und das macht auch schöne Träume so schön. Dann sind quasi Sexträume echter Sex. Und das macht eben auch Albträume zu echten negativen Erfahrungen. Und mein Hundeverfolgungstraum ist natürlich noch ein relativ harmloses Thema. Typische Albtraumthemen sind halt leider auch Mord, Krieg, Vergewaltigung, Angriffe, Lebensgefahr. Und wer im Wachleben immer wieder angegriffen, verfolgt, gejagt wird, der braucht natürlich Hilfe. Und ich finde, wer im Traum immer wieder solchen Gefahren ausgesetzt ist, braucht genauso Hilfe. Wie können wir also helfen? Zum Glück gibt es eine Lösung. Seit einiger Zeit wissen wir TraumforscherInnen nämlich, dass es gegen Albträume die Drehbuchübungen gibt. Die ist total einfach und geht in 3 Schritten. Schritt 1 ist, ich schreibe einen Albtraum auf. Ich mache das jetzt mal mit dem Traum vom Anfang. Ihr erinnert euch, der große, gruselige Hund. Schritt 2 geht auch einfach. Ich schreibe die Story um. Ich denke mir also eine andere Version aus. Ich werde zur Regisseurin meines eigenen Traums und schreibe ein neues Drehbuch. Und zwar eins, das keine Angst mehr auslöst. Was könnte ich also tun? Das darf auch unrealistisch sein. Ich könnte also zum Beispiel einen Zauberstab aus der Hosentasche ziehen und loszaubern. Ich lasse meinen Zauberstab bunte Funken sprühen und der Hund schrumpft zu einem kleinen Welpen. Der ist auf einmal total niedlich, löst überhaupt keine Angst mehr aus. Den nehme ich auf den Arm und kuschel so ein bisschen mit dem. Das ist einfach so ein kleiner, süßer, fluffy Welpe. So, diese neue Version der Geschichte, die gefällt mir schon viel besser. Die schreibe ich jetzt auch auf. Das war Schritt 2. Schritt 3 ist leicht. Ich gehe das neue Drehbuch immer wieder im Kopf durch. Da reichen 5 Minuten pro Tag. Man stellt sich einfach vor, wie schön sich die neue Geschichte anfühlt. Also in kurz ist es Aufschreiben, Umschreiben, Einüben. Ihr könnt das auch mit Kindern machen. Wenn Kinder keine Lust haben zu schreiben oder noch nicht schreiben können, dann könnt ihr das auch einfach mit Lego oder Kuscheltieren nachstellen oder ein Bild malen und dann die neue Version auch malen. Das funktioniert ganz gut. Und das Coole an der Übung ist, sie funktioniert sowohl mit Menschen, die immer wieder denselben schrecklichen Albtraum haben, als auch mit Menschen, die immer unterschiedliche Themen als Albtraum haben. Warum funktioniert das so gut? Also das, was dadurch in meinem Gehirn passiert, ist total cool. Ich übe quasi, während ich wach bin, mir schöne Geschichten auszudenken. Also ich übe, lösungsorientiert zu denken. Ich trainiere meinem Gehirn also an, bei dem Aufkommen von Angst nicht wegzurennen, sondern nach Lösungen zu suchen. Und dabei ersetzt sich das Gefühl von Hilflosigkeit mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ne, und das ist das Gefühl, was wir haben wollen. Dieses Ich bin stark, I can do it, dieses Zauberstab-Gefühl. Und das überträgt sich auch von meinem wachen Gehirn auf mein schlafendes und träumendes Gehirn. Denn nicht nur das, was wir tagsüber machen, nehmen wir mit in die Träume, sondern auch, wie wir denken. Also ihr merkt, ich bin ein großer Fan von dieser Übung. Deswegen habe ich mir diese Übung auch mal mit 28 Menschen am Telefon durchgespielt im Rahmen einer Studie. Ich habe mit jedem dieser Menschen einen Traum durchgesprochen und dann haben die Teilnehmenden alleine damit weitergearbeitet. 8 Wochen später hatten 18 von 28 Menschen weniger Albträume. Das fand ich total cool und dachte, das muss irgendwie auch weitergehen. Ich bin nämlich nicht die einzige Person, die diese Übung kennt. Vor mir haben schon ganz, ganz viele andere Menschen diese Übung erforscht und herausgefunden, dass die Methode hilft, und zwar in ganz unterschiedlichen Settings. Das geht im Therapiesetting oder auch in Gruppen oder auch als Online-Anleitung zur Selbsthilfe. Und laut Leitlinien, also laut Anleitungen, wo drin steht, welche Therapien bei welchen Störungen ärztlich empfohlen werden sollen, laut diesen Leitlinien, ist das die Therapie der Wahl. Jetzt kommt kurz vor Schluss aber nochmal eine schlechte Nachricht. Niemand macht das. Fast niemand kennt das. In einer Studie mit 300 Menschen, die unter Albträumen leiden, kam raus, dass nur ein Drittel von den Menschen sich ärztlichen Rat holt. Und die anderen zwei Drittel haben das Gefühl, sie müssen damit irgendwie selber klarkommen, leider. Also 100 Menschen haben um Rat gefragt und den ärztlichen Rat, den sie bekommen haben, der war leider, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und das ist ein Scheißrat, nämlich keiner. Die andere Hälfte bekam Medikamente oder Tipps wie Entspannungsmethoden oder Yoga. Und das ist auch ein Scheißrat. Also, versteht mich nicht falsch, Entspannungsmethoden sind super, aber es reicht nicht. Wenn ich ein ernsthaftes Problem habe und mir dann jemand sagt, Frau Lüth, entspannen Sie sich doch einfach mal, dann geht das meistens nach hinten los. Genau, diese Tipps waren einfach nicht hilfreich und nicht eine einzige Person in dieser Studie bekam diese Übung empfohlen. Damit wir jetzt aber hier nicht mit einem Problem, sondern mit einer Lösung rausgehen, an der Uni Osnabrück entwickeln wir gerade eine App gegen Albträume, die genau diese drei Schritte per KI-gestütztem Chatbot mit den Usern durchcoacht. Und damit das nicht an der Uni bleibt und kein universitäres Forschungsprojekt bleibt, sondern wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird, nämlich zu den Menschen, die unter Albträumen leiden, gründen wir eine Firma und veröffentlichen diese App. Außerdem kommt ihr ins Spiel. Ihr habt jetzt gehört, Albträume sind eine ernstzunehmende Erkrankung und es gibt auch eine ernstzunehmende Lösung. Also erzählt es weiter. Fragt mal im Freundeskreis, was hast du geträumt? Morgens am WG-Tisch. Meistens kommen da interessante, amüsante Geschichten bei raus. Und wenn jemand gestresst ist, fragt auch mal nach Albträumen und erzählt, was man dagegen tun kann. Also zeigt den Menschen, dass wir Einfluss auf unsere Träume haben können. Vielen Dank.
Oh wow, danke Katharina. Das hilft gegen Albträume. Jetzt habe ich die Tröte überhaupt nicht mehr gebraucht. Gut. Und jetzt muss ich ja doch nochmal fragen, wie oft machst du das selber?
Mit mir selber oder mit
dir selber? Also hast du immer dein Traumtagebuch neben dem Bett liegen, falls du mal einen Albtraum hast, damit du dann ganz schnell alles aufschreiben kannst?
Nee, dafür bin ich zu faul. Mir ist mein Schlaf zu wichtig, als dass ich hab, und morgens ist halt auch die Hand noch so müde, da habe ich keine Lust, das aufzuschreiben. Manchmal benutze ich irgendwie einen Voice-Mode vom Handy, aber auch dafür ist tatsächlich, glaube ich, praktischer am Ende eine App zu haben, wo man einfach seinen Traum reinlabern kann morgens, bis wo die Hand noch zu müde ist zu schreiben. Aber ich selber habe nicht so oft Albträume, nö.
Okay, das ist aber ja schon mal schön. Warum träumen wir denn überhaupt Alb? Also es gibt ja immer diese Idee davon, dass wir Erlebnisse, die wir hatten, oder es gibt diese Theorie, dass wir Erlebnisse, die wir hatten, dadurch verarbeiten. Was sagt die Forschung? Ist das bei Albträumen auch so?
Ja, die Forschung hat quasi verschiedene Ideen, aber eine gängige Idee ist, dass Albträume quasi ein Versagen in dem Moment sind, wo eigentlich Träume Emotionen regulieren sollen. Also zum Beispiel, du hast einen negativen Traum, du hast irgendwas am Tag erlebt, irgendwas Negatives, Stressreiches, Anstrengendes und nachts wird es nochmal durchlebt. Du gehst nochmal die Dinge durch, nachts passiert ja so ein Sortieralgorithmus im Kopf, ein Teil wird aussortiert, ein Teil wird behalten und dabei werden auch Emotionen von den Sachen, die passiert sind, so ein bisschen entkoppelt. Also du hast eine Sache, die wirklich passiert ist und du hast eine Emotion und am nächsten Morgen hast du noch die Erinnerung an das, was passiert ist, aber eine weniger heftige Emotion. Und bei diesem Emotionsregulierungsprozess kriegen wir quasi als Nebenwirkung auch die Traumerfahrung mit, indem wir das dann bildlich alles sehen, was da so passiert und sortiert wird. Und wenn die Regulierung nicht funktioniert und die Emotionen also nicht abgeschwächt, sondern verstärkt werden, dann haben wir einen Albtraum.
Ah, okay. Und ist das auch bei positiven Emotionen so? Also sagen wir mal, ich habe was ganz Tolles erlebt, ich hatte einen wunderschönen Tag und dann sortiert mein Gehirn das aber auch auseinander, damit ich das hinterher nicht mehr so stark empfinde?
Ich glaube, bei positiven Träumen ist es nicht so wichtig, Sachen auseinander zu sortieren, weil positive Träume sind ja erstmal einfach ein Zeichen von, man ist entspannt. Und generell sind Träume ja auch einfach ein Zeichen von, wir sind kreativ, wir schmeißen Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammen gehören, sodass sich Formen und Farben und Menschen und Umgebungen miteinander kombinieren, die eigentlich nicht zusammen gehören. Und das macht Träume dann ja so, ja, kreativ, wild, assoziativ. Und wenn dann was Schönes bei rauskommt, dann ist es einfach ein Zeichen von, wir sind entspannt, uns geht's gut.
Du hast ja eben sehr genau beschrieben, wie das funktioniert mit dieser Drehbuchübung. Ist das eigentlich total unspezifisch, um was für Albträume es geht? Also ist was eher realistisches, Träume wie ein gefährlicher Hund verfolgt mich oder, keine Ahnung, ich warte durch einen See aus Treibsandpudding und riesige Marienkäfer bewerfen mich mit Nüssen. Ist das egal?
Ja, also das Gute an der Übung ist, dass es halt so allgemein die Methode, die einfach hilft, die Geschichte neu zu denken und diese Angst in Selbstwirksamkeit umzuwandeln. Weil das, was Träume, was Albträume gemeinsam haben, egal ob es einer ist, der immer wiederkommt oder ganz unterschiedliche Themen, das, was die gemeinsam haben, ist ja das Gefühl der Hilflosigkeit. So, ja. Und sich ausgeliefert fühlen, Angst vor irgendetwas haben, hilflos, keine Lösung finden. Man bleibt irgendwo stecken, irgendwie, man ist bedroht, man kann nicht laufen, man kann nicht schreien, man wird verfolgt, irgendwie, man ist immer hilflos.
Ja.
Deswegen ist dann die Hilfe, also die, ich schreibe mir eine Lösung oder ich suche nach Hilfe, ich werde zur Heldin meiner eigenen Geschichte. Deswegen ist das so die, genau, die hilfebringende Variable.
Und ich versuche mir das gerade nochmal ganz konkret vorzustellen. Ich habe auch keine Albtraumstörung. Also das heißt, natürlich habe ich manchmal Albträume, aber jetzt nicht auf regelmäßiger Basis. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt einen hätte, wo ich sagen würde, oh, wenn ich total gestresst bin, dann ist immer der. So.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mal einen Albtraum habe und wache auf und denke, ach du Scheiße, den möchte ich jetzt gerne verändern, dann kann ich auch diese Drehbuchübung machen. Aber wenn ich diesen Traum nie wieder träume, warum ist es dann trotzdem sinnvoll, diese Übung zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Es geht nicht darum, dass du den gleichen Traum wieder träumst und der dann anders verläuft,
aha,
sondern durch diese Übung kommen die Albträume einfach weniger häufig vor,
ah,
weil du das im Wachleben geübt hast, dass eine Situation, die leicht negativ ist, aber nicht richtig dramatisch, gar nicht erst dramatisch wird.
Okay, ich verstehe.
Oder dass du halt, wenn eine dramatische Situation passiert, Möglichkeiten hast, dir selber zu helfen. Und dadurch ist es, wenn eine dramatische Situation passiert, einfach nicht mehr so ein Worst Case, sondern so ein, okay, kann ich. Und deswegen muss dein Gehirn das nicht immer wieder durchspielen und immer wieder trainieren, sondern du hast schon tagsüber gelernt, ah ja, wenn was Dramatisches passiert, kann ich mir helfen.
Und du hast ja auch schon gesagt, auch wenn man faul ist, 5 Minuten reichen.
Ja, 5 Minuten pro Tag, das reicht.
Sehr gut. Ist gut für faule Menschen wie mich. Und vorhin, ich möchte da unbedingt drauf zurückkommen, du hast von, was hast du gesagt, Klartraumurlaub habt ihr zusammen gemacht mit eurer Forschungsstudierendengruppe. Also vielleicht können wir das noch erstmal kurz erklären. Klarträume oder luzide Träume sind Träume, in denen ich weiß, dass ich träume. Richtig?
Genau, in denen ich weiß, dass ich träume. Und dann im nächsten Schritt können manche Menschen sogar schon beeinflussen, was dann passiert.
Und man kann das üben, richtig?
Genau, man kann das üben. Wir haben in einer Studie an der Uni mit dieser Studieforschungsgruppe haben wir bei 10 von 20 Menschen das geschafft, ihnen das innerhalb von 2 Nächten beizubringen.
Von 2 Nächten?
Mhm. Genau, wir haben die Menschen 2 Nächte bei uns ins Schlaflabor gelegt, verkabelt und denen die Methode beigebracht, wie man durch eine mentale Übung, also das ist jetzt auch keine Medikamente oder irgendwie sowas, sondern wir haben einfach nur eine mentale Übung gemacht.
Ich habe keinen Tripurlaub gemacht.
Nein, du stellst dir einen Wecker morgens um 5 oder 6, wenn du danach noch ein paar Stunden schlafen dürftest eigentlich. Und dann nimmst du dir ganz doll vor, das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich bemerken, dass ich träume. So, und arbeitest ein bisschen mit einem Traum, stellst dir vor, wie das wäre, zu bemerken, dass du träumst. Und dann gehst du wieder ins Bett und hast nochmal 3-4 Stunden Morgenschlaf. Und im morgendlichen Schlaf haben wir mehr REM-Schlaf als Tiefschlaf. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen Traum zu haben. Genau,
okay.
Weil wir im REM-Schlaf intensiver träumen als im Tiefschlaf.
Ja.
Und das haben wir sowohl an Teilnehmenden im Rahmen von der Studie gemacht. Und dann dachten wir aber auch, wir haben Lust, das alle mal an uns selber auszuprobieren.
Natürlich.
Haben ein Haus in Dänemark gemietet und eine Woche Urlaub gemacht und versucht, Klarträume zu haben. Es hat nicht so richtig funktioniert, aber...
Oh nein, aber warum nicht? Wart ihr nicht diszipliniert genug? Oder?
Doch, wir waren diszipliniert. Wir haben uns morgens um 5 dann immer in der Küche getroffen und sind dann wieder zurück ins Bett. Aber wir haben einfach nur alle immer von uns Menschen gegenseitig geträumt, weil wir gemeinsam im Urlaub waren. Also so ein Recency-Effekt, aber wir hatten nicht ausreichend Klarträume.
Okay, das heißt, wenn... Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich von den Personen träume, mit denen ich wirklich kurz vorher zu tun habe dann.
Ja.
Ah,
bei uns war
okay.
Das in dem Urlaub dann so, wir haben alle von der gleichen Person geträumt, die nämlich diesen Urlaub organisiert hatte und so ein bisschen die Leitung übernommen hat. Und dann haben wir alle von Christopher geträumt.
Das ist auch ein bisschen süß.
Ja.
Sehr gut.
Und dann haben wir so Listen geschrieben, was haben wir gegessen, wann hat wer was geträumt, um irgendwelche Korrelationen zu finden. Das müssen wir nochmal auswerten.
Ah, okay, da steht noch was aus. Oh Gott, sag bitte Bescheid, wenn ihr da was raus habt. Das müssen wir nachtragen. Jetzt, und wie könnte man das denn verbinden? Kann man die Drehbuchübung vielleicht verbinden mit dem Klarträumen? Also wenn mir in einem Albtraum bewusst wäre, dass ich träume, dann hätte ich vielleicht nicht so viel Angst. Und wenn ich sogar die Fähigkeit entwickle, durch dieses Bewusstsein meine Träume direkt verändern zu können, das wäre doch tipptopp, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du sagst es. Also das wäre quasi the most elegant way, wenn du Albträume hast und dann lernst, luzide zu träumen, also klar zu träumen, ist das Gleiche wie luzide Träume. Das wäre einfach die eleganteste Lösung. Und das machen auch manche. Und so kommen auch manche überhaupt auf das Thema, weil sie bemerken, aha, sie können das. ihre Träume steuern. Das kann sein, mit Absicht aufwachen oder eben wirklich die Handlung beeinflussen. Aber das können halt nicht alle von selbst, das Klarträumen. Und manche schaffen das auch nicht so, das mal eben innerhalb von 2 Tagen zu lernen. Deswegen ist die Imagery Rehearsal Therapie, so heißt die Drehbuchübung eigentlich im wissenschaftlichen Kontext, die einfachere, weil sie einfacher zu lernen ist. Aber wenn man klarträumen kann, dann ist das noch eleganter.
Und nochmal zu eurer, zu der App, die ihr gerade, ReDream AI heißt die, genau, die ihr entwickelt. Gibt es da schon eine Beta-Version, wo ich mitmachen kann, wo ich ausprobieren kann, wie es geht?
Man kann das auf der Website testen, readdreamai.com. Und bis jetzt ist es noch keine Mobile-App. Das wäre der nächste Schritt, das auch als Mobile-App auf den Markt zu bringen.
Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Und wir drücken natürlich auch die Daumen für das Voting, damit ihr abstimmen könnt. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link, der ist gültig bis zum 5. Dezember, 23.59 Uhr. Und da könnt ihr dann abstimmen, welcher Slam euch besonders gut gefallen hat. Die Gewinnerin oder den Gewinner hört ihr dann nochmal ausführlich in einer Folge Fakt ab. Und wenn ihr mal Science Slam im Original live erleben wollt, gibt es ziemlich sicher auch bei euch in der Nähe irgendwann einen Termin. Science-Slam.de ist ein Wort, steht auch in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zu Katharinas Forschung, wenn ihr da mehr wissen wollt. Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Danke an Julia Offe vom Science Slam. Ich bin Charlotte Grieser. Bis nächstes Mal. Tschüss!
We must make this effort.
Klimaschutz erhitzt die Gemüter.
Unter den jetzigen Bedingungen ist es, glaube ich, sehr schwierig, fürs Klima Reklame zu machen.
Die Stimmung hat sich einfach geändert.
Das ARD Klima-Update.
Weil es einfach das wichtigste Thema ist. Es geht um unsere Zukunft, um unsere aller Zukunft.
Klimaschutz beginnt bei uns im Keller.
Das Problem ist, dass man für die Wärmepumpe erstmal viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ist Aufgabe der Kommunen.
In den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass sie sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Und von ganzen Staaten und Unternehmen.
Die Hersteller von grünem Wasserstoff sagen, wir legen los, wenn es genug Kunden gibt.
Das ARD Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Und deswegen brauchen wir eben auch Maßnahmen, die den Leuten die Anreize dazu bieten, sich zu verändern.
Ab 29. Oktober in der ARD Audiothek.